Kultur im Wandel der Zeit. Der Podcast mit Raphael Krikow und Chris Fly.
So, hallo liebe Leute.
Guten
Heute
Tag.
jetzt unseren guten Tag. Ach, das ist ja auch ein Leut.
Ja.
Grüß Gott zu unserer neuen Episode Popkultur im Wandel der Zeit. Und erste Frage an Chris. Was ist dir letzte Woche so passiert?
Was ist mir letzte Woche so passiert? Ich war in Berlin. Ich habe auf der Premierenfeier von Falk Richters neuem Stück Bad Kingdom aufgelegt. Und das war total spannend. Ein ganz tolles Stück, sehr krasses Bühnenbild, Gesellschaftsanalyse, schon ziemlich heftig auf die Gegenwart bezogen, wie unsere mittlerweile digitalisierte Gesellschaft doch noch emotional hinterherhängt. Also richtig toll. Das Geile ist, dass ich da im Vorfeld halt dann auch die Premiere sehen kann und alles in allem ist das immer schön, dann ein bisschen früher anzukommen, sich in Berlin einzuquartieren und am nächsten Tag dann auch noch ein bisschen die Stadt einzuatmen. Also das war wieder ein richtig tolles Erlebnis und das Stück ist auch wirklich sehr sehenswert. Bad Kingdom, Falk Richter. Lieben Gruß an dieser Stelle.
Geht raus an dich.
Geht raus an
Aber das
mich.
Ist doch bestimmt wieder das super anstrengende Party-People, oder?
Party-People? Was
Naja, ich
meinst
meine,
du?
du hast aufgelegt, hast du gesagt. Du hast eigentlich
Ja.
während des Stücks aufgelegt,
Nein.
oder? So. Und ich finde, so, wir haben, also, ne, wir als Disco Boys haben sowas früher sehr viel gemacht, so beim Deutschen Filmpreis auflegen und solche Sachen und oder MTV Video Awards und so. Und da, wobei da geht's eigentlich, aber sowas wie Deutscher Filmpreis, super anstrengende Gäste. Ich weiß noch, wie Ben Becker mal zu uns kam, total betrunken und sich Alphabese gewünscht hat. Sowas ist halt, finde ich, unglaublich anstrengend. Ist das dann bei dir nicht so oder bei so einem Event doch auch so oder nicht?
Also, ich muss ehrlich sagen, es gibt immer so einen Moment, wo man überlegt, Mensch, wollen die Leute sich jetzt erstmal nur so unterhalten und so, ne? Und ist ja klar, nach so einem Stück wollen sich alle erstmal sammeln und schnacken und mal eine rauchen und so. Und häufig ist es so, dass so die erste Dreiviertelstunde erstmal so gar nichts passiert. Aber meistens ist es so, dass eine Nummer dann doch kommt und dann habe ich sie meistens geknackt so und bin.
Ach komm, komm, Chris, das ist,
Doch,
weil
es
die
ist
dann
so.
total betrunken sind und kannst eh, das ist völlig wurscht, was du da spielst.
Nee, tatsächlich war das diesmal Taylor Swift.
Oh!
Ja, und Shake It Off. Und ja, und dann ging es halt los irgendwie. Setlist kann ich dir jetzt gar nicht mehr so genau sagen, aber es gibt ja.
Weil du so besoffen
interessant
warst.
Ist übrigens, finde ich immer, dass eben nicht die aktuellsten Sachen begeistern oder halten, sondern immer eher so 3, 4 Jahre plus in die Vergangenheit. Und dann natürlich die Classics der letzten 20 Jahre oder so, ne? Ja, und das in so einem bunten Haribo-Colorado-Mix mit einer kleinen Hommage an das Stück. Es gibt ja auch einen Song namens Bad Kingdom. Den hat der Falk sich auch gewünscht. Und Falk ist sowieso auch so ein kleiner 80s-Fan. Also der will dann auch immer echt ganz gern mal Depeche Mode hören und Jimmy Somerville und so. Und ja, und da 80s ja sowieso extremst hoch im Kurs sind. Man hört ja an jeder Ecke 80s. Ich bin auf dem Hurricane Festival letztes Jahr, sind wir über diesen Campground und da hat jeder zweite Wagen 80s angehabt. Das ist unglaublich. Ja, und so wurde das ein richtig schöner, bunter Abend, inklusive einer tollen Premiere. Kann ich nur jedem empfehlen, Bad Kingdom. Ja, wie war es bei dir, Raphael?
Bevor ich das erzähle, ganz kurz Frage, ich weiß es gar nicht, aber null Verwandtschaft zu Gerhard Richter, oder? Das ist reiner Zufall, der Nachnamen, schätze ich mal, oder?
Ich glaube, reiner Zufall, ja.
Ja, okay. Also meine letzte Woche war extrem viel Arbeit. Das liegt aber daran, dass ich mache so bei meinem Projekt Welcome to Robots, habe ich so ganz viele Projekte, die da jetzt oder Themen, die da gerade anstehen, so viel Initialarbeit. Und da ich die nächsten 4 Wochen weg bin, muss ich da ganz viel machen. Das ist jetzt hier für so einen Podcast extrem unspannend. Also später wird es vielleicht mal spannend, wenn diese Projekte, unter anderem auch der Podcast kommt natürlich immer wieder dazwischen. Aber was spannend war, ich habe in der Tat in der letzten Woche ein Ticket gekauft für AC/DC. So.
Ach, wow.
Ja, nachdem ich mit einem Freund von mir schon vor 3 Monaten Tickets für Wacken gekauft habe. Jetzt kommt
Nein,
ihr. Doch,
wow.
ja, das wird ein sehr rockiges Jahr, schätze ich mal. Nein,
Ja.
natürlich, ich meine, ich bin so ein bisschen, ich verfolge dieses Prinzip, man muss alle Dinge mal machen, die man normalerweise nicht machen würde,
Ja,
wie
finde ich super.
einmal zu einem Ferrari, also Formel-1-Rennen zu gehen, obwohl man es völlig ablehnt, einfach mal live erleben. Ich bin Freund davon, die Dinge, über die man immer redet, aber sie nie erlebt hat, einmal zu erleben. So, das ist auch der Grund, warum ich viel reise und mal eine Woche in Nordkorea zum Beispiel war, weil ich finde es total wichtig, dass man die Dinge mal anfasst, über die man sonst nur redet, im Zweifel auch negativ redet oder ablehnt, sondern einfach mal einmal machen. Man muss sie ja dann nicht zweimal machen, aber dann weiß man wenigstens, worüber die Leute reden. Gut, Nordkorea ist jetzt sehr extrem, da kann man sich eh schon vorstellen, wie es da ist. Aber den Boden betreten und das Ganze anfassbar machen, ist immer noch mal was anderes. Und deswegen auch
Ja.
sowas. Man müsste theoretisch auch mal zu einem Boxkampf gehen, etwas, was ich komplett ablehne normalerweise. Einfach mal
Ja.
hingehen.
Ja, und sich
Und
ein
das
Urteil
Gleiche
erlauben.
ist, genau. Und das
Spannend.
Gleiche ist Wacken, wobei ich glaube, da werde ich mich sehr amüsieren, wobei wir eine ganze Woche da sind. Ob ich mich da eine Woche amüsiere, weiß ich noch nicht genau. ACDs ist ein bisschen anders. Das fand ich super früher, Ende der 70er, ganz großer ACDs-Fan, immer zu jung gewesen, um zu den Konzerten zu gehen. Und dann kam die elektronische Musik, da habe ich das ja nicht mehr so, war das nicht mehr so meine Welt. Jetzt gehe ich hin. In
Ja, wow.
Stuttgart, Kampfstadter Wasen.
Ich höre von ganz vielen Leuten in puncto Wacken übrigens, die gar nicht so Fan dieses Musikstyles und Genres sind, dass die da echt unglaublich viel Spaß haben. Ein Freund von mir wohnt da auch, ein sehr enger Freund,
Ja, weiß ich, ich kenne
und
den.
Lars.
Genau.
Vielleicht komme ich ja mit dieses Jahr. Mal gucken. Dann machen wir eine extra
Auf,
Wacken-Folge.
genau, das können wir in der Tat machen. Und
Ja.
zwar nicht über, wahrscheinlich nicht über die Bands, die da spielen, sondern alles andere.
Aber was du gerade sagtest mit Nordkorea, finde ich auch ganz spannend. Da fiel mir nämlich auch gerade ein, man könnte eigentlich auch mal eine Folge machen, Popkultur in anderen Kulturen.
Ja, absolut.
Ja.
Sehr
Ja, was
spannend.
für ein Thema haben wir heute? Wir haben heute das Thema Ikonen.
Genau.
Was
Genau.
ist eine Ikone, Raphael? Was ist so
Ja, ich glaube, also die
deine
Definition von Ikone
Erklärung?
hat ja sehr viel mit Kultur zu tun, weil früher waren das, glaube ich, in erster Linie Kulturikonen. Also alles, was einem so einfällt im Bereich Künstler, Denker, Schöpfer, wahrscheinlich auch Politiker. Und eine Ikone ist es immer dann geworden, wenn deren Arbeit, deren Schaffen eigentlich einen Einfluss auf unsere Kultur, auf die heute gelebte Kultur genommen hat. Also tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Kultur. Diese Persönlichkeiten, die nennt man Pop, die nennt man
Ja.
Ikonen, ja, also Kulturikonen oder Kurzikonen, genau.
Herausragende Leistung
Ganz genau.
durch
Wobei
Charisma.
der Ursprung, glaube ich, ist ja, liegt ja liegt ja in der Kirche. Jetzt könnte man auch sagen, Jesus Christus ist die größte Ikone überhaupt, aber da liegt wirklich der Ursprung, weil Heiligenfiguren, also biblische Heiligenfiguren waren im Grunde schon die damaligen Ikonen. Also Ikonenverehrung kommt, glaube ich, auch aus der Bibel, soweit ich weiß.
Ja, spannend. Mit einer sehr ausgeprägten Fähigkeit, andere zu inspirieren, oder?
Die interessante Frage ist, da hat sich diese Ikonendefinition verändert. Das glaube ich übrigens auch. Also ich glaube, weil wir werden jetzt nicht über Jesus Christus reden, sondern wir werden ja eher über die Ikonen reden, die man so im Kopf hat wahrscheinlich. Und das ist alles etwas, ich will nicht sagen, da dem es Popkultur gibt, aber so, das ist eher so, das betrifft, glaube ich, eher so die letzten 1, 2 Jahrhunderte. Und ich gehe mal davon aus, dass sich das Ikonenbild insgesamt sehr gewandelt hat. Also was versteht man heute unter einer Ikone? Was hat man vor 1000 Jahren unter einer Ikone verstanden?
Ja, ich stelle mir häufig
Wobei,
die Frage, ob eine Ikone auch so eine gewisse Form von Einzigartigkeit mitbringen muss. Was meinst du?
ja, sicherlich, weil wenn wir jetzt über Musikikonen reden, dann sind das ja alles Ikonen im Musikbereich. Dann ist es ja da erstmal nicht einzigartig vielleicht. Dann unterscheiden sie sich eher im Charakter oder in der Musik, die sie machen. Aber ich denke, würde schon sagen, das muss was
Ja, oder?
Einzigartiges sein.
Ja.
Ja.
Ja, was haben wir für Ikonen heutzutage? Was, also jetzt, ich denke da
Ja,
jetzt
kein.
natürlich eben gerade erwähnt an Taylor Swift, die auch einen sehr großen politischen Einfluss hat, wie man aktuell ja gerade hört. Eines der erfolgreichsten amerikanischen Sängerinnen und Songwriterinnen, durch Alben wie Red, 1989, Reputation.
Kenn ich alle nicht.
Kennst du nicht?
Nee.
Ja, ich bin da auch
Aber
nicht
das,
so drin, muss ich sagen.
ja, aber es unterscheidet uns trotzdem sehr, dass ich wirklich, wenn wir es jetzt wahrscheinlich noch ein paar Namen nennen, die ich auch alle kenne, wo ich auch weiß, das sind wahrscheinlich Ikonen, aber ich habe keine Ahnung.
Naja, Lady Gaga wirst du kennen.
Ja, natürlich, aber
Ja.
ich kann dir, das ist genau der Punkt, ich kann dir nicht sagen, warum die eine Ikone wirklich ist, weil ich die Inhalte nicht kenne, die du wahrscheinlich kennst, ich nicht.
Ja, und ist das der Unterschied, stelle ich mir ganz häufig die Frage zum alten Jahrhundert, zu den 90ern und 80ern und 70er Jahren, wo Ikonen eigentlich fast jeden fasziniert haben? Also die Frage stelle ich mir häufig, denn eine Taylor Swift wäre nicht da, wo sie wäre, wenn nicht andere Ikonen die Vorarbeit geleistet hätten. Oder Lady Gaga mit ihren Klamotten und mit ihrem außergewöhnlichen Erscheinen. Das ist zwar beeindruckend, aber ohne Madonna wäre sie wahrscheinlich überhaupt gar nicht bekannt, oder? Das ist
Also
immer
wirklich,
die
also
Frage, stelle ich mir häufig.
ist bestimmt so. Also wir auf ganz vielen Ebenen, auch in der Popkultur, eine Retromanie, also wieder etwas, sich auf etwas beziehen, was es schon mal gab, vielleicht nicht bewusst und vielleicht auch nicht so sich so definieren, so, aber doch deutlich wahrnehmbar als etwas, was man schon gelernt hat mal von anderen.
Ja.
Definitiv. Aber es, ja.
Aber ich glaube, dass sich das ja sowieso alles verselbstständigt hat, ne? Also durch das extreme Überangebot, das wir heute erfahren, ist ja jeder so in seinem eigenen kleinen Universum. Und deswegen ist es auch ganz natürlich, dass du jetzt zum Beispiel von vielen Dingen überhaupt gar nichts mitkriegst. Ich kann das auch sagen. Ich kenne auch viele Acts irgendwie gar nicht. Aber trotzdem heißt das ja nicht, dass sie nicht sehr, sehr viel für eine gewisse Gruppe von Menschen erreicht haben. Also Lady Gaga zum Beispiel mit Born This Way hat ja die LGBTQ+-Bewegung nochmal deutlich nach vorn gebracht. Und sich auch sehr, sehr für Gleichstellung eingesetzt. Und das in der Kombination mit sehr extrovertierten Erscheinen macht so jemanden natürlich dann ikonisch. Aber ja, wie ist es in anderen Bereichen?
Ja, mir fällt etwas ein, wo es definitiv keine Retromanie gibt und es wohl trotzdem Ikonen sind, aber das ist natürlich nicht Musik, sondern das ist sowas wie Erfinder, also in dem schaffenden Gewerbe, weil zum Beispiel jemand wie Elon Musk ist sicherlich eine super Ikone heute, die auch mehr oder weniger, würde ich sagen, jeder kennt,
Absolut,
die
ja.
sich trotzdem auf nichts bezieht, was es gab. Also das ist wirklich was Neues. Das sind auch, da würde ich auch so einen Steve Jobs drin sehen, einen Bill Gates im weitesten Sinne drin sehen, einen Jeff Bezos mit Amazon sehen. Also definitiv Leute, die es erst wirklich in den letzten 2, 3 Jahrzehnten überhaupt gibt und die sich die nichts wiederholen, was es schon mal gab. Aber das ist eben nicht der klassische Ikonenbereich, würde ich sagen. Es ist die Frage der Definition, aber das sind ja trotzdem Ikonen.
Naja, es sind herausragende Leistungen, ne?
Genau.
Ja. Ja,
Die
sehr
unsere
spannend.
Kultur, genau, die in der Definition definitiv unsere Kultur verändern.
Ja.
Die Auswirkungen auf unsere Kultur haben, weil unsere
Ja.
Kultur ist ja auch, dass wir uns mit iPhones und Macs und natürlich mit dem Kaufverhalten über Amazon beschäftigen oder wahrscheinlich sind auch Ikonen die Spotify-Gründer, die ich jetzt per Namen nicht kenne, viel drüber gesehen, aber vergessen. Vielleicht wissen wir in 10 Jahren, wie die heißen, weil das die Ikonen sind im Musikbereich. So, kann
Genau.
sein.
Ja.
Verändern definitiv unser Konsum- und Kulturverhalten.
Ja, wenn man weiter zurückgeht ins letzte Jahrhundert, da gibt es ja nun wirklich einige, ne? Also auch fernab der Musik. Also wenn man ganz weit zurückgeht, fällt mir jetzt Albert Einstein ein. Albert Einstein ein. Ja, der ja nun auch entscheidende Entdeckungen gemacht hat und die Welt wirklich maßgebend beeinflusst hat. Es gibt gerade eine Doku bei Netflix, Albert Einstein und die Bombe, wo man auch nochmal anhand von vielen, vielen Zitaten sieht, wie sehr er das bedauert hat, diesen bekannten Brief an den amerikanischen Präsidenten zu schreiben, weil er gedacht hat, dass die Nazis die Atombombe hinbekommen. Und wenn er gewusst hätte, dass die Nazis das nicht hinbekommen, dann hätte er diesen Brief nie geschrieben, weil dadurch ist vieles in Gang gesetzt worden, ne?
Das passt ja wunderbar zum Film Oppenheimer. Dem ist es ja ähnlich
Total.
ergangen. Der hat es ja auch bereut.
Ja.
Das klassisch. Übrigens immer in dem Bereich so, dass man eigentlich was erfindet, um die Menschheit um die Menschheit weiterzubringen und es dann meistens parallel negativ genutzt wird und zum letztendlich zur Verschlechterung der Welt. Das ist ja letztendlich, darum geht es ja im Oppenheimer-Film.
Ja, hast du gesehen, Oppenheimer?
Ja, habe ich
Ich
gesehen.
habe ihn
Ja,
noch nicht
klar.
gesehen. Ich muss ihn unbedingt noch
Ja.
schauen. Ich bin
Ist total, ist so. Total
großer Fan von
sehenswert.
Christopher Nolan. Ich Finde den super. Inception, ganz, ganz großes Kino, finde ich.
Wobei Inception komplex ist, komplexer als Oppenheim.
Ja. Ja. Dunkirk ist ja, also er widmet sich ja in den letzten Jahren sowieso eher so diesem Kriegsthema. Wobei Tenet war auch wieder so ein bisschen komplexer als Inception.
Inception, ja.
Ja, da habe ich auch ehrlich gesagt nicht ganz so verstanden im Nachhinein.
Ich auch nicht.
Ja.
Ich musste Inception auch, glaube ich, zwei oder dreimal sehen.
Ah, nee, den habe ich weiß nicht, da ist bei mir irgendwie der Funke sofort
Ja,
irgendwie rübergeschnitten. Ja, ernsthaft,
du wieder,
ich war da
ja,
wirklich, ja.
und natürlich. Ich verstehe aber auch Tatorte nicht. Ganz kurzer Ausflug, 30 Sekunden, aber ich kann dir genau sagen, warum ich das nicht verstehe, weil ich leider jemand bin, der auf alles achtet. Also ich achte auf jeden Regiefehler im Tatort. Ich überlege mir immer, wo steht denn da der Tonmann gerade? Ist das so schlechter Ton? Oder was macht eigentlich jetzt vorm Fenster von dem Verdächtigen? Da draußen fährt ein Auto vorbei. Ist es jetzt gescriptet oder fährt es da wirklich vorbei? Und in dem Moment habe ich komplett verloren, was geht's eigentlich gerade? 5 Minuten später fällt mir ein, ich habe den ganzen Verlauf völlig, bin ich nicht mehr drin. Deswegen verstehe ich oft Filme nicht.
Ja,
Also ich kann mich
Tatort ganz
dann.
besonders ist ja, da sprichst du ja ein Thema an, ne? Das Lieblingsthema der Deutschen. Tatort ist ja, hat sich ja schon so sehr zum Kult entwickelt. Fast auch schon ikonisch. Ich weiß nicht, ob man das auch in diesem
Definitiv.
Zusammenhang nennen kann. Ich war nie ein Fan davon. Wir haben es auch früher nie geguckt. Vielleicht liegt es daran, dass Leute das so in der Familie so mitbekommen haben. Ich bin generell so, was deutsche TV-Schauspielkunst angeht, immer so ein bisschen kritisch, muss ich ehrlich ganz vorsichtig mal sagen. Ja, ich finde das immer, es wirkt häufig sehr auswendig gelernt alles.
Ja, das stimmt.
Und
Man
da schalte ich ab. Da muss ich
ja,
dann
man muss
raus. Ich kann
einfach,
es nicht
ja, man.
verstehen, wieso sich das nicht auch weiterentwickelt hat in den letzten Jahren.
Das ist eine interessante Frage. Aber man muss da, wenn man sich da drauf einlässt, muss man aber viel ausblenden, um einfach das trotzdem zu genießen.
Ja, nee, dann gucke ich lieber was anderes.
Ja. So, zurück zu unseren Ikonen und lass mal ruhig ins letzte Jahrhundert gehen zu den Ikonen, wo jetzt jeder sagt, stimmt, ach, das ja natürlich. Weil wir haben jetzt ja, das sind ja doch sehr, das war ja doch sehr jetzt speziell, wenn man jetzt an Einstein, das stimmt zwar alles, aber da würde wahrscheinlich kaum jemand erst dem würde als Ikone Einstein als erstes einfallen. Also mir würde da jetzt mal David Bowie einfallen. Ich
Ja,
werfe ich jetzt einfach mal
definitiv.
so recht in den Raum.
Ja, definitiv. Und auch auf ganz leisen Sohlen zur Ikone geworden, glaube ich, oder? Also die ersten Alben sind ja sehr still. Da haben die Menschen erst so gar nicht so richtig Notiz von genommen, glaube ich, oder? Die ersten beiden Alben.
Genau, das
Und
ist übrigens die interessante Frage. Sind Ikonen, also warum entwickelt sich jemand durch was zu einer Ikone?
weil er
Ja?
sich selbst
Und
entwickelt und da so langsam so seine Figur auch vielleicht entdeckt, ne? Oder?
ja, jetzt kommen wir genau zu den Attributen. Was macht eine Ikone aus? Und das ist sicherlich in dem Fall nämlich, er ist in irgendeiner Hinsicht ein Pionier, ohne es natürlich am Tag 1 zu wissen. Ich gehe mal davon aus, dass er relativ authentisch sein muss. Ist es genau das? Also er ist er selber und er richtet sich nach
Ja.
nichts aus, sondern entwickelt sich und wird zur Ikone.
Genau, er hat sich irgendwie nie auf eine gewisse Richtung eingelassen und hat immer sein Ding gemacht, ne?
Genau, und wurde aber dann irgendwann mal wahrgenommen und dann hat das Ganze einen Wert bekommen. Und das ist bei David Bowie sicherlich nicht an Tag 1 gewesen, wie bei fast allen anderen Ikonen auch, schätze ich mal.
Ja,
Ich
spannend.
glaube auch, dass bestimmte Ikonen heute auch oft verklärt werden. Also, dass man heute Leute für Ikonen hält, wenn man genau hinterguckt,
Ja.
ist das vielleicht auch überbewertet, sicherlich, ja. Also,
Absolut.
wahrscheinlich wird man in 30 Jahren die Influencer von heute als Ikonen bezeichnen,
Ja,
würde ich
aber
jetzt
auch
mal
das liegt am
vermuten.
Überangebot, glaube ich, ne? Also, da hast du natürlich total recht. Influencer und überhaupt das ganze Social Media Thema. Aber auch, wenn du dir die TV-Landschaft anschaust, jeder Privatsender hat ja so sich seine eigenen Stars zusammengebastelt, so, ne? Und da komme ich zu einem weiteren Namen, der wirklich nicht vergessen werden darf, denn er hat das eigentlich 50 Jahre zuvor vorhergesehen, nämlich Andy Warhol mit dem berühmten Ausdruck 15 Minuten Ruhm, 15 Minutes of Fame. Der hat die Celebrity-Kultur im Grunde vorhergesehen, dass eben durch die Massenproduktion und die Möglichkeit, etwas in Massen zu produzieren, dazu führen wird, dass Leute einen kleinen Moment an Ruhm erlangen können. Und dafür wurde er halt auch so gefeiert, ne?
Ja.
Das wird ja in seinen Kunstwerken auch sehr thematisiert. Massenproduktion und Konsumkultur kennen wir alle. Campbell Soup, die Marilyn Monroe-Porträts. Und das ist halt eine Darstellung von alltäglichen Gegenständen und Prominenten für ein breites Publikum zugänglich. Und dadurch kritisiert er gleichzeitig ja auch die Oberflächlichkeit der Konsumgesellschaft. Also das ist schon ziemlich legendär gewesen, ne? Deswegen gilt Andy Warhol ja auch als absoluter Pionier des letzten Jahrhunderts.
Interessant, weil Andy Warhol, würde ich sagen, steht parallel auch für sozusagen die Definition von Popkultur.
Ja, total.
Aber nochmal eine grundsätzliche Frage: Sind Ikonen immer Menschen, also Einzelpersonen oder Gruppen, oder können auch eine Ikone, können das Dinge, Institutionen oder Erfindungen auch sein? Ja, ist, ne? Oder
Ikonisch. Eine Erfindung kann ja
genau.
auch ikonisch sein, ne? Also wie das
Genau.
iPhone. Was fällt mir noch ein? Na gut, es gibt ja unzählige
Naja,
Sachen.
also, naja, kann auch sein, sowas wie Mona Lisa. Also jetzt, wenn Leonardo da Vinci war sicherlich auch eine Ikone, aber ist die Mona Lisa ist doch eine Ikone.
Eigentlich ja, oder?
Und die Barbie-Puppe ist auch eine Ikone, finde ich.
Ja.
Oder Dinge wie ganz, ganz abstrakt Pac-Man.
Ja, Ruby's Magic Cube.
Genau, zum Beispiel. Auch klar, logisch. Der Walkman ist eine Ikone.
Ja.
Nintendo Game Boy ist bestimmt auch eine Ikone. Aber das würde jetzt zu weit führen, aber das ist die Frage der Definition,
Nee.
ne? Da ist der
Ja.
Eiffelturm eine Ikone. Ich würde sagen, ja. Oder auch eine interessante Frage. Zwei Fragen fallen mir ein. Ist eine Ikone immer, wenn wir jetzt über Menschen reden, ist eine Ikone immer ein Promi? Ich würde sagen, ja.
Durch seine Bekanntheit hat er ja,
Ja, immer, ne?
hat
Also
die
selbst
Ikone ja auch genau Einfluss auf eine Gruppe von Menschen, Kultur und
kann ja
Gesellschaft
nun
gehabt,
Promi
oder?
sein. Also jetzt ohne Promi zu werten, den Begriff, ist es ja immer ein Promi. Also Sophie Scholl ist definitiv eine Ikone, aber natürlich auch zwangsläufig ein Promi.
Ja.
Ohne es zu Lebzeiten sein zu wollen, natürlich, aber ist im Endeffekt so.
Ja.
Polarisieren Ikonen? Weil wenn wir jetzt über Andy Warhol reden, würde ich sagen, polarisiert eigentlich nicht. Ist Konsens allgemein anerkannt, positiv.
Auch eine
Aber ist
interessante
eine,
Frage, ja.
ja,
Also die
also ist
heutigen
zum
Ikonen
Beispiel,
definitiv.
ja, aber auch früher. Also ich würde sagen, Mao Zedong ist eine Ikone, Che
Ja.
Guevara ist eine Ikone,
Ja.
wahrscheinlich ist auch Adolf Hitler eine Ikone, polarisiert aber krass.
Ja. Na gut, man kann auch noch viel weiter zurück in die Zeit gehen, in die Antike, ne? Kleopatra war eine Ikone und hat mit Sicherheit auch polarisiert.
Ja.
Aber durch ihre Weiblichkeit in der Kombination mit dem Einsatz für ihr Volk halt ikonisch, aber zu Lebzeit, also zu ihrer Zeit damals, mit Sicherheit auch polarisierend.
Jesus Christus hat ja auch deutlich polarisiert.
Ja.
Aber lass uns doch noch mal das etwas Anfassbare, was sind die, sagen wir mal, so die klassischen Musikikonen? Müssen wir jetzt nicht zu jedem was sagen, aber wo man sagt, das ist für, also aus unserer Sicht, das sind die, ich sag mal, 60, 70er, 80er
Aus
Ikonen,
unserer Zeit.
ja, aus unserer Zeit, wo auch jeder sofort sagen, ja, stimmt, 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 und da fällt mir auch noch der und der ein und so. Du hast schon genannt Madonna, so, ich meine, so dieses Genre eigentlich.
Ja, Michael Jackson nicht zu vergessen, natürlich, ne? Freddie Mercury beziehungsweise Queen. Aber da fällt mir ein, dass es ja einen Abend in Amerika und auch in England gab, wo alle zusammenkamen. Ausgelöst damals von Bob Geldof. Do They Know It's Christmas? Ende 1984, wo er sämtliche englischen Stars dazu bewogen hat, an diesem unfassbaren Projekt teilzunehmen und gemeinsam einen Song aufgenommen hat, um den Hunger in Afrika zu bekämpfen. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass überhaupt sowas passiert ist, dass so viele Bekanntheiten zusammengekommen sind für so ein Projekt und sie sind alle gekommen. Eine unglaublich interessante Doku, Do They Know It's Christmas, gibt es überall, auch bei YouTube, glaube ich. Und genau das hat ja das Zusammenkommen der amerikanischen Ikonen ausgelöst. Die Amis sind da ja sowieso Meister drin, Dinge aufzugreifen und zu optimieren. Und Was ich bis zu dieser Doku nicht wusste, ist, dass es wirklich fast ein halbes Jahr vorher schon alles in Planung war. Also die haben im Januar damit angefangen, 1,5 Monate nach Do They Know It's Christmas, und das alles genau geplant, die US-Version sozusagen umzusetzen. We Are the World. Und diese Doku, die ist ja relativ neu bei Netflix. The Greatest Night in Pop. Total spannend, wie We Are the World entstanden ist. Hast du das schon gesehen?
Ich habe es nicht gesehen, ich habe darüber gelesen, ich habe es ja auf meiner Liste. Ich bin bekennender Nicht-Netflix-Abonnent. Also ich muss mich immer irgendwo reinschnorren. Aber klar, also das habe ich gesehen. Dass es das gibt, habe ich aber noch nicht gesehen. Weiß natürlich viel dazu, weil das hab ich ja live erlebt, wie du auch wahrscheinlich damals. Und deswegen natürlich immer spannend, solche Dokus, was war da eigentlich noch alles, was steckt da dahinter, was wir nicht wissen, was oft ja dann das Ganze auch in ein anderes Licht erscheinen lässt,
Genau, weil
was wir
damals war ja
alles.
nur Nachrichtenberichterstattung und nicht so der Blick hinter den Vorhang. So, ne? Das ist halt der Unterschied zu heute, weil diese Dokumentation über We Are the World ist deswegen so speziell, weil sie halt nach heutigen Maßstäben produziert wurde. So. Also da kommen eben auch Zeitzeugen, beziehungsweise die Initiatoren wie Lionel Richie und Bob Geldof zu Wort und erzählen das aus der heutigen Sicht. Und das in der Kombination mit den Aufnahmen von damals, wirklich legendär. Bei Do They Know It's Christmas ist die Doku damals entstanden, wie die alle zusammenkamen. Das konntest du auch auf VHS kaufen. So. Und die ist auch total spannend. So. Nicht zuletzt, weil das wirklich auch der Ursprung war. Also ich tendiere ja sowieso musikgeschmacktechnisch immer eher Richtung England. Von daher ist das für mich sowieso das Beeindruckendste gewesen. Aber die We Are the World Doku ist auch wirklich gleichermaßen inspirierend und toll, weil so viele Alphatiere an einem
Ja, aber dann
Ort, die haben
zähl doch
das.
mal auf. Zähl doch mal auf. Was fällt denn dir ein? Wer war dabei?
Stevie Wonder, Michael Jackson hat den Song ja geschrieben, zusammen mit Lionel Richie. Es war dabei Cyndi Lauper, es war Tina Turner dabei, Lou Reed war dabei, Diana Ross, Dionne Warwick, Al Jarreau, Bruce Springsteen. Wer war noch dabei?
Ich kann es so auswendig nicht aufzählen. Ich weiß aber, wer definitiv nicht dabei war. Und auch nämlich Ikonen, die teilweise gar nicht dabei waren. US-Ikonen aus der Musik, die damit nichts zu tun hatten. Ich glaube nämlich, Mick Jagger war da nicht dabei.
Mick Jagger ist ja Engländer.
Ach so, ja, okay, hast recht. Richtig. Kiss war aber nicht dabei.
Kiss war nicht dabei und es waren Prince war auch nicht dabei. Ganz spannend, sie haben seine Schlagzeugerin Sheila E. mit eingeladen, weil sie
Ah, oh.
den ganzen Abend darauf gehofft haben, dass Prince am Ende doch noch erscheint. Man muss nämlich eines dazu wissen: Das ganze Ding wurde nur an einem Abend möglich, und zwar direkt nach dem American Music Award, weil alle Leute in der Stadt und vor Ort waren. Und deswegen haben sie das direkt dahinter terminiert. Und Lionel Richie hat sogar moderiert und ist am Ende dann noch in der Funktion des Songwriters derjenige gewesen, der alle irgendwie zusammenhalten musste. Also es ist wirklich eine sehr beeindruckende Sache. Die kamen dann auch wirklich alle. Aber Prince hat sich nicht angekündigt, aber sie haben es bis zum Ende gehofft und hatten die Hoffnung, eben über Sheila E. da irgendwie einen Draht zu haben. Aber es ist ja bekannt, dass es so eine ganz große Michael Jackson-Prince-Fehde gab. Und da Prince auch an dem Abend mega abgesahnt hat mit American Music Awards, hat der sich gedacht: Nö, ich gehe jetzt feiern. Genau. Madonna war auch nicht dabei übrigens.
Wollte ich gerade sagen, Madonna, Iggy Pop war sicherlich auch nicht dabei, US-Ikone im Musikbereich.
Nee.
Aber nochmal, dann lass doch mal englische Pop, ja, in dem Fall jetzt Pop-Ikonen. Wer ist das?
In der damaligen Zeit, George
Ja.
Michael, allen voran, finde ich. Culture Club, Boy George, Duran Duran, Simon hat da ja auch, die ganze Band hat ja mitgewirkt, aber Simon hat ja auch mitgesungen. U2, Bono. Sting hatten wir gerade schon erwähnt, glaube ich, ne? Oder?
Nee, hatten wir nicht. Police aber allgemein, natürlich,
Police
klar.
im Allgemeinen, richtig.
Also
Do
wirklich
They
auf
Know It's
UK
Christmas?
bezogen, nicht unbedingt weltweit, fällt mir ein, Steve Strange, der Sänger von Visage, ist so rein als Kult, als Kultobjekt so, rein optisch, und natürlich auch von der Band Visage, Fade to Grey, für mich ikonisch, Sade, Annie Lennox, Adam Ant hat viel, viel in dieser ganzen New Romantic
Klar.
Popkulturszene, aber das ist sehr auf UK bezogen.
Spandau Ballet waren so ein
Auch,
bisschen im New Romantic-Ding halt so mit drin, ne?
ja, wird aber dann sehr speziell. Also ich glaube, das
Jetzt sehr
würden jetzt
speziell, ne?
die Mehrheit würde jetzt, aber ich habe Interesse, Deepesh Mode, das würde jeder
Ja,
als
definitiv. Haben auch
ikonisch
nicht mitgewirkt
bezeichnen.
bei Do They Know It's Christmas.
Nein,
Auch
genau, haben
nicht
auch nicht
mitgewirkt
mitgewirkt.
haben Tears for Fears übrigens.
Ja.
Da würde ich auch nicht unbedingt, also Spandau Ballet, ja, sehr speziell. Tears for Fears würde ich nicht sagen, sehr speziell, weil die haben ja nun zwei sehr legendäre Alben in den 80ern produziert. Und
Ja, aber jetzt fallen mir noch US-Leute, doch, wo das nicht direkt US, aber ich sag mal nicht europäischer Kontinent. Bob Marley, Jimi Hendrix.
ja.
Also Outstanding Ikonen, finde ich. Ist nicht meine Welt, aber so, die da auch nicht mitgewirkt haben. Aber wir
Ja, aber
müssen
die
sie
haben
auch
auch gar
nicht
nicht mehr
mehr.
gelebt.
Bei
Bob
Do They Know
Marley?
It's Christmas?
Nee.
Beide nicht mehr gelebt, hast
Nee.
recht. Aber wir wollen sie auch nicht nur auf Do They Know It's Christmas jetzt beziehen. Das sind auf jeden Fall US-Pop-Ikonen, finde ich.
Ja.
Heutige Zeit lebt auch nicht mehr Kurt Cobain.
Absolut. Ja.
Würde aber natürlich noch leben.
Mega früh gestorben, ne? Genau wie der
Mega
Sänger
früh
von
gestorben.
INXS. Da sind wir in
Genau.
Australien. Michael Hutchence hat sich erhängt, beziehungsweise seine Freundin sagt ja immer, dass es ein Unfall war, wegen sexuellen Vorlieben und so. Ja, was für ein Talent, ne? Die waren auf der enormen Überholspur INXS in den 80er, 90er Jahren. Letztens
Ja.
mal wieder so ein bisschen entdeckt, das Album X. Mega. Aber wir sind sehr im Bereich Musik.
Ja, aber da muss ich trotzdem noch einen Act nennen,
Ja.
der nicht erwähnt wurde. Die Beatles.
Ja, natürlich, Mann. Natürlich.
So. Die
Absolut.
Überikonen,
Die absoluten
der,
Überikonen. Warum
genau.
Überikonen? Weil sie halt Popkultur und Subkultur beides vereint haben und weil sie halt unglaublich innovativ mit den damaligen Möglichkeiten umgegangen sind und eigentlich von der ganzen Welt geliebt wurden, ne?
Ja, was viele ja nicht wissen, dass selbst die Beatles schon sehr, sehr früh elektronische Musikinstrumente eingesetzt haben, weil man die einfach damit noch gar nicht in Verbindung gebracht hat. Aber die waren mit die ersten, die sehr professionell Elektronik in der Musik angewandt haben, hat nur keiner mitbekommen.
Wahnsinn, aber auch abgefahren, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Ne? Sie sind ja fast eine Boyband gewesen, so Bravo Stars und so. Und mein Vater hat die Beatles damals, glaube ich, auch noch gesehen, als sie zu fünft waren. Sie waren ja fünf Leute.
In Hamburg, ja.
Und daher auch so ein popkulturelles Phänomen gewesen, weil sie damals halt so auch die Jugendlichen halt mega angesprochen haben, durch ihr Aussehen und durch alles, was sie da
Und genau,
gemacht
das
haben.
war ja totale Revolution, Protest, Provokation, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Allein die
Ja.
Frisuren schon, ne? Völlig
Ja.
unvorstellbar heute, aber so war's.
Ja, Wahnsinn. Aber das erinnert mich so ein bisschen an dieses ganz, ganz tolle Zitat von Friedrich Nietzsche. Der hat nämlich in seinem Werk Also sprach Zarathustra ein Gedicht namens Ruhm und Ewigkeit verfasst. Und da beschreibt er so ein bisschen den flüchtigen und launischen Charakter des Ruhms. Und dass der Ruhm nur denjenigen folgt, die nicht zu sehr danach streben, also in sich so ganz sind. Das habe ich mal in einer Dokumentation über Aha gesehen, die gibt es auch noch gar nicht so lange. Und
Zwei
da
Jahre,
hat
ne?
der, ja, und da hat der Morten, der Sänger, nämlich so ein bisschen darüber philosophiert, was das mit ihm so gemacht hat. Und wer Aha ein bisschen kennt, weiß, dass der Morten sehr introvertiert ist und da im Laufe seiner Karriere doch auch ein bisschen Probleme hatte, damit umzugehen. Und der hat dieses ganz großartige Zitat gebracht. Das lese ich mal kurz vor. Es ist ganz toll. Ruhm ist scheu wie ein launisches Mädchen vor jenen, die zu sklavisch um sie werben. Doch einem gedankenlosen Jungen sich ergibt und liebt doch umso mehr ein ruhiges Herz. Sie ist eine Zigeunerin und spricht nicht mit jenen, die nicht lernten, ohne sie zufrieden zu sein. Ihr liebeskranken Künstler, Verrückte, die ihr seid, verbeugt euch vor ihr und sagt Adieu. Dann, wenn es ihr gefällt, wird sie euch folgen. Ja, das hat der Friedrich Nietzsche verfasst, deutscher Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, und bringt das eigentlich wahnsinnig auf den Punkt, ne, oder?
Ja, und jetzt machen wir einen Philosophie-Podcast.
Ja, genau. Ja, da muss ich ein
Ich
bisschen
würde auch
ausholen,
sagen.
aber ich fand das sehr beeindruckend und ich habe es selten erlebt, dass jemand das so sehr auf den Punkt gebracht hat, was Ruhm eigentlich bedeutet und wie wenig planbar das eigentlich alles ist.
Ja, und wie aktuell eigentlich das ist, weil ich glaube, eine Generation Z sehr geprägt davon ist, dass man morgen ein Popstar ist, wenn man heute anfängt. Ne? Also das ist, ich meine, ich weiß es aus meinem Mini-Bereich DJing, ist ganz klar, früher war es so, dass du jahrelang eine Zielgruppe überzeugen musstest mit der Tatsache, dass du ihnen beibringen wolltest, was ist die Musik der Zukunft. Ja? Und das war die Motivation für dich. Und da hast du nicht dran gedacht, ein Popstar zu werden. Wir als Discourse wollten übrigens das ein Jahr machen. Jetzt sind wir im 30. Und heute denkt man sich ja, der DJ ist jemand, der ein Popstar generell per se ist. Und zwar und schon bevor er überhaupt irgendwelche Inhalte vermittelt. Ein DJ ist ein Popstar. Dass das der Realität natürlich nicht entspricht, ist klar. Also das passt sehr, sehr gut zu diesem Zitat von Nietzsche.
Apropos Zitaten und wo du gerade so lustigerweise gesagt hast, wir machen jetzt einen Philosophie-Podcast, erinnert mich gerade daran, dass du sammelst Begriffe, du sammelst skurrile Begriffe, richtig?
Das ist richtig.
Und
Skurrile Begriffe, skurrile, ja, ich bin ein Freund von Projektnamen, die aus Begriffen bestehen, die der Vergangenheit angehören, die man nicht benutzt. Finde das so, weil ich auch für mein, das kommt aus der Zeit, wo ich Namen gebraucht habe für mein Projekt Welcome to the Robots. Waren auch durchaus deutsche Worte im Rennen, sage ich mal. Und da habe ich angefangen, eine Liste zu machen, die ist sehr, sehr lang mit Wörtern, die irgendwann mal für Projekte herhalten, auch im Hintergrund natürlich eine Webadresse dafür zu finden, weil diesen Begriff, an den denkt kein Mensch mehr. Das war so ein bisschen die Motivation.
Aber nenn mal
Willst du jetzt
einige. Du
Beispiele?
hattest mir die schon mal im Vorfeld mal erzählt. Ich fand die super lustig.
Naja, sowas wie Zinnober,
Ja.
Brimborium, Mischpoke,
Mischpoke.
Firlefanz auch schön, ja, oder Larifari.
Firlefanz,
Ja,
geil.
Firlefanz ist schön. Auch
Auch Dinge,
Lustikus.
die man leicht vergessen hat. Ne? Also, das ist fast so ein bisschen aus meiner Kindheit so ein Begriff irgendwie.
Ja,
Ist auch
klar.
Wahnsinn, was so ein Klang eines Wortes dann auch so anrichtet.
Ja,
Ne? Für
Schnurstracks. Stell dir mal vor, du nennst ein Projekt
Schnurstracks.
Schnurstracks. Wenn du das dreimal sagst, weißt du gar nicht mehr, was das eigentlich bedeutet. Vielleicht hat man es auch vorher schon nicht gewusst. Ja, oder Fisematenten,
Ja. Geil.
Staniolpapier, auch so eine
Wahnsinn.
Körperertüchtigung habe ich hier auch, sowas habe ich hier.
Sind das auch
Spielmannszug.
so Begriffe wie, da dachte ich nämlich letztens an dich, weil ich das nämlich wusste, dass du sowas sammelst, auch so Begriffe wie Google-Hupf.
Ja, genau der. Den habe ich hier nicht
Hab ich
drin.
nämlich letztens, ich dachte, oh, ich muss Raphael das unbedingt aufschreiben.
Ja, schick mir das
Google-Hupf.
mal. Schick mir mal solche Worte.
Ja,
Hier steht
geil.
noch sowas wie Kokolores ist auch schön oder
Kokolore ist geil,
auch
ja.
Tumult an sich. Ja,
Tumult.
ja.
Ich werd mal dran denken und versuche mal zu Beginn jeder Folge dich zu überraschen mit
Genau,
einem neuen
genau,
Begriff. Total
genau.
toll. Aber jetzt sind wir sehr weit weg wieder von unseren Ikonen.
Ja.
Wir waren bei den 80ern, haben,
Musik,
glaube ich,
Musik. Und
Musik, genau.
wir wollten noch mal ein paar andere Felder beleuchten, weil es gibt ja nicht nur, haben wir zwar am Anfang schon viel gemacht, aber vielleicht gibt es so ein paar wirkliche Knaller in anderen Bereichen, wo jeder sagt, stimmt, das sind Ikonen gewesen aus dem Bereich Schauspiel, Kunst, whatever.
Also Film fällt mir jetzt definitiv ein, Steven Spielberg, was der alles umgesetzt hat, wie vielseitig dieser Mensch ist, angefangen mit seinem allerersten Film Duel, beziehungsweise Duell, unglaublich. Und dann natürlich all die Dinge, die dahinter herkamen. Ne? Jaws kannst du heute immer noch gucken, was für ein Meisterwerk. Quentin Tarantino, genau das Gleiche, ne? Ganz
Übrigens ganz
wichtig.
interessant, bei Jaws habe ich immer gedacht, das hieß Hai, als ich klein war.
Ja.
Und nicht Gebiss oder was es heißt. Ne? Ich
Ja,
glaube, ne? Ja,
gewiss, ja.
lustig. Und ich habe immer
Deswegen
gedacht, Jaws.
übrigens der Bösewicht aus James Bond, der Spion, der mich liebte, und auch Moonraker heißt ja Jaws auch. Und auf Deutsch übersetzt Beißer. Aber die haben es halt deswegen Jaws genannt, weil Jaws unmittelbar zuvor halt ein Mega-Blockbuster war. Und deswegen ist es so ein ironisches Umgehen mit diesem Namen in der James Bond-Reihe. So, ganz lustig.
Wobei
Genau, Jaws,
beim Film
Gebiss.
Jaws ist auch klar, dass man den in Deutsch nicht Jaws genannt, also Gebiss genannt hat.
Nein,
Ich
aber man hätte
hätte es
ihn
wie
im
Logik.
Original, also heutzutage lassen sie ja Gott sei Dank die Filmnamen manchmal im O-Ton, so, ne?
Ja, viel logischer wäre gewesen, dass der amerikanische Film The White Shark hieß mit, hat aber nicht.
Ja. Oh Gott, ja, da gibt es ja ganz viele andere Beispiele,
Ja.
wie stell dir mal vor, sie hätten Jurassic Park Angriff der Killersaurier genannt oder so. Oh Gott. Ja. Ja, Quentin Tarantino, auch gerade genannt.
Ich gehe mal
Wahnsinn.
weiter zurück. Mir fallen da so Leute ein wie Marilyn Monroe, Charlie Chaplin,
Ja, ja, ja.
James Dean, Brigitte Bardot. Mehr auch
Mhm.
nicht. Doch, würde mir noch mehr einfallen, aber das finde ich sind so die.
Ja.
Und dann später Sean Connery zum Beispiel, wenn du schon bei James
Ja,
Bond warst, ne?
absolut.
Wobei
Ja.
James Bond, interessant, das ist auch noch eine interessante Frage, eine Kunstfigur auch eine Ikone sein kann. Also wenn du jetzt,
Habe ich auch überlegt im
ne?
Vorfeld. Ja, James Bond.
Da gibt es ja
Genau.
noch mehr. Charlie Brown, würde ich sagen, ist eine
Ja.
Kunstfigur, aber eine Ikone. Was fällt da noch ein? Perry Rhodan, Mickey Maus. Was fällt mir noch ein?
Also
Spock.
im Teenageralter meines Vaters, Nick Knatterton. Ja. Ist aber ein
Ja.
deutsches Thema, ne, oder?
Ich glaube, ja.
Oder
Ja.
ist das
Es könnte.
übersetzt, Nick Knatterton?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Ja, hat er mir mal erzählt. Schönen Gruß an dieser Stelle.
Geht raus.
Ja.
So,
Tschüss.
okay, dann haben wir mal ein bisschen Film gemacht. Müssen wir auch
Und
nicht.
deutsche, du sagtest auch deutsche, genau, deutsche Ikonen.
Deutsche
Was haben wir da
Musikikonen,
heute?
da, genau, da
Ja.
fällt mir natürlich ein, klar, Kraftwerk, ja, ist definitiv, das würde ich sagen, ist eine deutsche, aber die dann, wie bei anderen deutschen Ikonen wahrscheinlich, ist Kraftwerk aber eine, die auch weltweit in einem bestimmten Bereich sicherlich super ikonisch ist, ganz klar. Ansonsten deutsche Musikikonen, würde ich sagen, Nina Hagen, Udo
Ja.
Lindenberg,
Nena, aber auch genauso, ne?
ja, aber Falco, als der Österreichische,
Falco.
oder jetzt mal
Ja,
Deutsch sprechen,
österreichisch,
ne?
ja.
Ja.
Ja. Auch
Genau.
total zeitlos. Letztens gerade wieder reingehört, hatte ich mir meine Setlist für die Dare zusammengebastelt und so. Und da dachte ich so, ey, Falco, also wie, also zeitlos einfach. Eine totale Symbiose von verschiedenen Genres in einer unglaublichen Coolness. Also richtig toll.
Ja.
Herbert Grönemeyer.
Ja,
Gut, das
das
sind
ist
alles so
natürlich.
Acts, die jetzt nicht ganz so, also ich bin jetzt kein, bin da kein großer Kenner, sagen wir mal so, genauso bei Westernhagen, aber das sind schon Namen, die halt in der Nachkriegszeit also zu extremen Ruhm gekommen
Ja,
sind,
wobei
ne?
da würde ich echt ein Fragezeichen hintermachen, sind das wirklich Ikonen? Ist das, oder wenn du es weiter runterbrichst, dann hat ja
Ja.
jede Zielgruppe auch seine Ikonen, die dann aber
Ja.
eigentlich nicht allgemeingültig Ikonen sind.
Also,
Wenn du es jetzt auf Deutschland beziehst, ja,
ja.
kann sein, aber nicht so wie
Also
Falco und
für
nicht wie
den,
Nina Hagen.
ja, ich habe es wie gesagt auch nicht so gehört. Also immer mal wieder und Notiz von genommen, sagen wir mal so. Aber ich glaube, für den deutschen Text und der Umgang mit dem deutschen Text ist Herbert Grönemeyer nicht unwichtig gewesen. Also so Dinge wie das eine Album, wie hieß es noch? Bleibt alles anders.
Ja,
Total lustig, total toll.
aber auch Westernhagen mit die ersten beiden Alben mit Pfefferminz bin ich dann
Ja.
Prinz, wo Dicke drauf war.
Ja,
Wahnsinn,
stimmt.
wie das polarisiert hat. Es durfte dann nicht mehr im Radio gespielt werden, aber ich finde es
Könnte man
genial.
heute noch weniger im
Natürlich,
Radio spielen, oder?
ja, natürlich nicht. Obwohl er das jetzt neu aufgenommen hat nochmal, Dicke. Das ist auf
Echt?
so einem, ja. Ich habe ihn auch mal kennengelernt, weil wir haben in der Agentur mal ihn betreut, also meiner damaligen Werbeagentur haben wir ihn mal, sein Projekt mal betreut, seine Alben, ich glaube ein oder zwei Alben, die TV-Spots dafür. Und er ist jemand gewesen, der wollte unbedingt selber Einfluss nehmen. Das war also keiner von der Plattenfirma da, sondern er selbst saß neben mir, während wir am Avid, das war damals so der Rechner, mit dem man sowas noch gemacht hat. Heute würde man es auch mit dem Apple schaffen. Damals ging das noch nicht. Da saß er daneben. Tagelang kam mit seinem Mini Cooper angefahren bei uns und saß dann daneben. Super charismatischer Typ. Also, und ich nicht nur übrigens auch Westernhagen, natürlich auch filmisch damals für uns eine
Stimmt.
Ikone. Ja.
Ja.
Theo gegen den
Ja,
Rest der Welt, ne? Also, das war
ja,
sein Film.
richtig. Und Grönemeyer, übrigens ganz spannend, parallel im Boot, ne?
Ja, oh, das
Das
Boot
Boot auch
sowieso. Der Film Das
ikonisch.
Boot ist ja ikonisch. Aber das wird jetzt echt fast zu weit führen. Aber das stimmt. Ein sehr deutsch, sehr ikonisch, weltweit übrigens natürlich, ne? Aber was haben wir noch für Bereiche? Ich würde sagen, wir hatten so ein bisschen Erfinder. Da kann man natürlich jetzt auch ganz weit zurückgehen und sagen, so jemand wie
Edison.
Fabrikanten wie, ja, Edison natürlich. Aber auch Fabrikanten wie Carl Benz oder Henry Ford. Also sprich, die dieses Auto erfunden haben. Ja, ich auch Ikonen. So.
Ja, und natürlich auch die Fließbandtechnik, ne? Also Ford
Ist ja
ist ja,
Ford. Der hat das, genau.
ja, meinte ich, genau. Also nicht nur Auto, sondern eben auch die Möglichkeit, etwas am Fließband herzustellen. Das geht ja auf Ford zurück.
Ja klar, weil die natürlich in Amerika viel mehr Leute, viel größere Zielgruppe hatten, um ein Automobil zu kaufen. Die haben es zwar nicht erfunden, aber die mussten halt schnell viel herstellen, was man in Europa, in Deutschland noch nicht so gemacht hat.
Wahnsinn. Ich glaube, es ist Zeit für unsere Top 5, oder, Raphael?
Ja, das stimmt. Wobei mir fällt gerade ein, wir müssten, hätten, es ist im Sportbereich gibt es Ikonen wie Muhammad Ali, schätze ich mal,
Sport,
Pelé,
absolut, das
ja.
stimmt natürlich.
Und dann Politik haben wir die polarisierenden erwähnt, aber mir fällt gerade ein, sowas wie Queen Elizabeth II., John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, also diese solche Leute, Martin Luther King.
Harvey Milk, ganz wichtig in den 70er Jahren, der sich ja sehr für Gleichstellung eingesetzt hat. Ja, Politik, das ja beides auch schon wieder abendfüllende Themen, so, ne? Raphael, deine Top 5 Ikonen.
Ja, eigentlich alle erwähnt, sonst, ne, sonst hätten wir es ja auch nicht erwähnt. Die gehören bei mir alle, viele von denen erwähnen können. Ich glaube,
Samantha
ganz klar,
Fox.
Platz, wie haben wir es gemacht? Haben wir es immer fünf zuerst oder nee, wir haben fünf zuerst, ne? Genau, ja. Ne? Oder haben wir eins bis fünf? Wir nennen mal Platz fünf zuerst. Platz fünf ist bei mir die Freiheitsstatue. Finde ich extrem ikonisch. Liegt auch ein bisschen daran, dass New York eine meiner Lieblingsstädte ist, wo ich sehr, sehr, sehr oft bin. Und das hat schon was, wenn man die Freiheitsstatue und die Geschichte sieht und die Geschichte dahinter kennt. Platz vier, Steve Jobs, auch privat, persönlich mein Leben stark verändert. Ich hatte 1987 meinen ersten Apple Macintosh-Computer. Durch einen Zufall, ich wollte das gar nicht, hatte eigentlich gar keinen Bezug zu Computern, obwohl ich einen IT-Kurs in der Schule gemacht habe, den ich nicht verstanden habe, weil da ging es halt wirklich grüne Schrift auf dunklem Hintergrund mit Go-To/, keine Ahnung, das war halt wirklich noch so sehr abstrus. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Ich brauche immer anfassbare Dinge. Und der Apple war halt anfassbar. Ich habe auf einmal gesehen, ah, DTP, Desktop Publishing, so wie ich sehe, ist es auch ganz neu gewesen. Damals habe ich in der Werbeagentur mal angefangen, am Mac zu arbeiten. Platz drei,
Spannend
das.
übrigens. Ja, die ersten Computer, die im Grunde mit so Grafik gearbeitet haben. Ich habe mich ja mit meinem ersten Sequencer auseinandersetzen müssen und der lief auf einem Atari und der war
Ja.
auch sehr grafikorientiert schon.
Ja.
Ja, spannend.
Ja,
Platz drei bist du, ne?
wobei man zu Steve Jobs noch sagen muss, heute kann man das ja auch alles kritisch sehen, was Apple macht. Also es gehört ja zu den wenigen fünf Firmen, die die Welt im Griff haben, was Digitalisierung und IT angeht. Aber früher war das Revolution, ein Steve Jobs, genau wie ein Bill Gates. Die haben sich ja zum Ziel gesetzt, die Welt nicht abhängig zu machen von zwei Großcomputern. Ich glaube, es war damals Hewlett-Packard und Dell, soweit ich weiß, sondern sie haben
IBM.
sich. Oder weiß es nicht mehr genau, ich habe da viele Dokus zu gesehen, aber das Ziel war eben zu sagen, wir wollen, dass sozusagen jeder zu Hause so einen Computer stehen hat. Also die totale Demokratisierung dieser Computerisierung. Heute hat sich es genau umgedreht. Heute haben sie die Welt im Griff mit ihrer Idee und steuern eigentlich alles. Also es ist aber eine interessante andere Geschichte. Mein Platz drei ist Charlie Brown, den hatten wir, glaube ich, nämlich noch nicht.
Toll.
Eine Kunstfigur. Platz zwei, Kraftwerk. Und Platz 1, David Bowie.
Yes.
So, und nun bist du dran.
Was für eine tolle bunte Bande. Ja, bei mir, meine fünf Ikonen ist auf Platz 5 einmal Robert Moog. Robert Moog
Oh
gilt als
ja.
einer der Erfinder von Synthesizern und Hauptpioniere und Entwickler des modernen Synthesizers. Also der hat es halt verstanden, das von Lochkarten wegzubringen. Und ich glaube, das war der erste Synthesizer, der auch eine Tastatur mit dabei hatte. Also ganz wichtig für mein Dasein, weil ich ja auch auf den Tasten groß geworden bin und Synthesizer liebe. Platz 4, Magnus Hirschfeld. Halt eine Gay-Ikone, ein Sexualwissenschaftler und Aktivist, der sich in Deutschland sehr stark gemacht hat für Gay-Rights, Anfang des 20. Jahrhunderts und auch die erste queere Emanzipationsbewegung gegründet hat. Also total wichtig. Auch spannend, in den 20er Jahren war übrigens vieles viel, viel lockerer als in den darauffolgenden 30 Jahren.
Aber nur 10 Jahre lang insgesamt.
Aber nur 10 Jahre lang, ganz krass. Platz 3, Alfred Hitchcock. Definitiv ein ganz, ganz, ganz großer Einfluss in meinem Leben, in meinem visuellen Dasein. Ich fand das unglaublich, auch heute noch total zeitlos. Seine ganzen Einstellungen, die Themen, die er behandelt hat, sein ganzes Werk. Fantastisch, Alfred Hitchcock. Ja, und Platz 2 und 1 sind Bands. Auf Platz 2 muss ich ein bisschen überlegen.
Ich weiß, was Platz 1 ist.
Aha. Platz 2 musste ich ein bisschen überlegen, aber es sind definitiv ABBA. Ich bin mit ABBA groß geworden, mit der Art und Weise, mit Popmusik, mit Songwriting umzugehen, mit Sounds auch. Die ABBA haben ja auch, wo wir gerade bei Synthesizer waren, auch Synthes schon richtig toll mit integriert.
Weil das Geld hatten, muss man dazu sagen. Waren ja, schon so erfolgreich, dass man sich die, genau, dass man sich das leisten konnte.
Ja. Ja, und Platz 1, wen wundert's?
Lass mich raten.
Haha, Duran Duran. Ja, meine Heroes. Also wirklich einzigartig, wie ich finde. Aber passt natürlich auch genau in die Zeit, in der ich groß geworden bin. Und da haben sie einfach alles bedient, ne? Plattencover, also Musik allen vorweg, die Komposition, Simons großartige Stimme und dann Popmusikvideos, Cover, alles komprimiert in einem Ding. Duran Duran. Ja, das war meine Top 5.
Ja, ich würde sagen, schön. Ist ein runder Abschluss.
Ein runder
und,
Abschluss. Hat Spaß gebracht.
Absolut.
Und wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Mal wieder. Oder das hören uns wieder, was er gesagt
hat. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Neon Vibes. Popkultur im Wandel der Zeit. Immer sonntags, überall, wo es Podcasts gibt.